Arür. Der Fluss leuchtete wie ein blaugrünes Band in der Morgensonne. An den seichten Stellen entlang des Ufers wuchs Schilf, und Arür beobachtete eine Wasserschlange, die sich über die Oberfläche schlängelte und dabei winzige Wellen aussandte. Über ihnen zog ein Falke träge seine Kreise. Der Ort machte einen so friedlichen Eindruck, bis Kost den Toten entdeckte.
»Dort im Schilf!«
Er zeigte darauf, und nun sah auch Arür ihn, die Leiche eines Soldaten, unförmig und aufgedunsen. Der durchnässte grüne Umhang hatte sich an einem verrotteten Baumstamm verfangen, und ein Schwarm kleiner silberner Fische knabberte an seinem Gesicht.
»Ich habe euch doch gesagt, es würden Leichen im Wasser liegen«, verkündete Lommi. »Ich konnte sie schmecken.«
Als Joren den Toten sah, spuckte er aus.
»Dobber, schau nach, ob er noch etwas von Wert bei sich hat. Ein Kettenhemd, ein Messer, ein paar Münzen oder was auch immer.«
Er gab seinem Wallach die Sporen und trieb ihn ins Wasser, aber das Pferd hatte mit dem weichen Schlamm zu kämpfen, und jenseits des Schilfs wurde der Fluss tiefer. Verärgert ritt Joren zurück, und das Tier war bis über die Knie mit braunem Matsch bedeckt.
»Hier werden wir nicht durchkommen. Koss, du begleitest mich flussaufwärts. Wir suchen nach einer Furt. Wurt, Gerren, ihr zieht flussabwärts. Der Rest wartet hier. Stellt eine Wache auf.«
Dobber fand einen ledernen Geldbeutel am Gürtel des Toten. Darin befanden sich 4 Kupferstücke und eine kleine Strähne blonden Haares, die mit einem roten Band zusammengebunden war. Lommi und Tarba zogen sich nackt aus und warteten ins Wasser, und Lommi bewarf heiße Pastete mit dem schleimigen Schlamm und rief:
»Matschpasteten, Matschpasteten!«
Auf dem Wagen fluchte Rorge, stieß wüste Drohungen aus und befahl den Jungen, sie von den Fesseln zu befreien, solange Joren fort war, aber niemand beachtete ihn. Kurz fing mit bloßen Händen einen Fisch. Arür beobachtete ihn dabei. Er stand an einer seichten Stelle, ruhig wie stilles Wasser, und als der Fisch heranschwamm, griff er schnell wie eine Schlange zu. Es sah nicht viel schwieriger aus als Katzenfang, und Fische hatten keine Krallen. Gegen Mittag kehrten die anderen zurück. Woth berichtete, eine halbe Meile entfernt gäbe es eine Holzbrücke, die jedoch abgebrannt sei. Joren zupfte ein Bitterblatt aus dem Ballen.
»Mit den Pferden und vielleicht sogar den Eseln könnten wir hinüberschwimmen, aber nicht mit den Wagen. Und im Norden und Westen steigt Rauch auf. Dort gibt es noch mehr Brände, so dass wir vielleicht besser auf dieser Seite des Flusses bleiben sollten.«
Er hob einen langen Stock auf und zeichnete einen Kreis und eine Linie in den Uferschlamm.
»Das ist das Gottsei, und dort der Fluss, der in südlicher Richtung fließt. Wir sind hier.«
Er drückte unterhalb des Kreises ein Loch neben den Fluss.
»Wir können den See nicht im Westen umrunden, wie ich es vorhatte. Und wenn wir nach Osten gehen, kommen wir wieder auf die Kings Road.«
Er wies mit dem Stock auf die Stelle, an der sich Kreis und Linie berührten.
»Soweit ich mich erinnere, ist hier eine Stadt, die fest ist aus Stein erbaut, und dort sitzt ein kleiner Lord, wenn es sich auch nur um einen Bergfried handelt. Aber er wird eine Garde haben und vielleicht auch 1 oder 2 Ritter. Wir folgen dem Fluss nach Norden und müssten vor Einbruch der Dunkelheit dort sein. Bestimmt haben sie Boote, also werden wir alles verkaufen, was sich zu Geld machen lässt, und eins mieten.«
Er zog den Stock von unten nach oben durch den Kreis.
»So uns die Götter gewogen sind, wird uns der Wind über das Gottsei nach Harentown bringen.«
Jetzt stieß er den Stock in den obersten Rand des Sees.
»Dort kaufen wir neue Pferde oder suchen Schutz in Harrenhall. Das ist Lady Wens Sitz, und sie war stets eine Freundin der Wache.«
Heiße Pastete riss die Augen auf. »In Harrenhall gibt es Gespenster!« Joren spuckte aus.
»So viel zu deinen Gespenstern.«
Er warf den Stock in den Schlamm.
»Sitzt auf!«
Arür erinnerte sich an die Geschichten über Harrenhall, die ihr Old Nan erzählt hatte. Der böse König Harren hatte sich dort verschanzt, und Aegon hatte seine Drachen losgelassen und die Burg niedergebrannt. Nan sagte, die feurigen Geister würden noch immer in den geschwärzten Türmen umgehen. Manchmal gingen Männer abends ins Bett und wurden morgens verbrannt aufgefunden. Eigentlich glaubte Arür das nicht recht, und überhaupt hatte sich das alles vor langer Zeit zugetragen. Heiße Pastete stellte sich töricht an. In Harrenhall gab es gewiss keine Gespenster, sondern Ritter. Der Lady Wend gegenüber könnte Arür sich offenbaren, und die Ritter würden sie nach Hause eskortieren und für ihre Sicherheit sorgen. denn wozu waren Ritter sonst da, wenn nicht um Menschen zu beschützen, vor allem Frauen? Vielleicht würde sich Lady Wend auch um das weinende kleine Mädchen kümmern. Der Weg am Fluss entlang war nicht gerade die King's Road, doch sie hätten es schlimmer treffen können, und endlich rollten die Wagen wieder einmal ohne Zwischenfall dahin. Eine Stunde vor der Abenddämmerung sahen sie das erste Haus, einen hübschen, strohgedeckten kleinen Hof inmitten von Weizenfeldern. Joren ritt voraus und rief einen Gruß hinüber, jedoch erhielt er keine Antwort.
»Vielleicht sind sie tot. Oder sie verstecken sich. Dobber, Reisen kommt mit!«
Die drei betraten das Bauernhaus.
»Die Töpfe sind verschwunden, und Geld ist auch nirgends zu finden«, murmelte Joren bei ihrer Rückkehr. »Keine Tiere. Wahrscheinlich sind sie geflohen. Möglicherweise sind wir ihnen auf der King's Road begegnet.«
Wenigstens waren Haus und Felder nicht niedergebrannt worden und nirgends waren Leichen zu sehen. Tarba fand hinter dem Hof einen Garten, wo sie sich mit Zwiebeln und Rettich und Kohl versorgten, ehe die Reise weiterging. Ein Stück weiter die Straße hinauf bemerkten sie in einem Waldstück eine Försterhütte, neben der Holzklötze ordentlich zum Spalten aufgeschichtet waren, und ein wenig später ein heruntergekommenes Haus auf Pfählen, das 3 Meter über dem Fluss stand. Beide Gebäude waren ebenfalls verlassen. Abermals zogen sie durch Felder. Weizen und Mais und Gerste, die in der Sonne reiften, aber weder saßen Männer in den Bäumen, noch patrouillierten sie mit Sensen in den Ackerhainen. Endlich kam die Stadt in Sicht. Ein Gewirr von Häusern, welches sich um die Mauern der Festung ausbreitete, dazu eine große Septe mit Holzschindeldach und der Bergfried des Lords auf einer kleinen Erhebung im Westen, und nirgends waren Menschen zu sehen. Joren setzte sich im Sattel auf, runzelte die Stirn und kratzte sich den Bart.
»Es gefällt mir ganz und gar nicht«, sagte er. »Aber ich kann es nicht ändern.« »Schauen wir uns die Stadt an. Vorsichtig. Die Menschen verstecken sich womöglich. Und vielleicht haben sie ein Boot zurückgelassen, das wir gebrauchen können, oder ein paar Waffen.«
Der schwarze Bruder ließ 10 Mann als Wache für die Wagen und das weinende Mädchen zurück und teilte den Rest in 4 Gruppen zu je 5 ein, welche die Stadt durchsuchen sollten.
»Haltet Augen und Ohren offen«, warnte er, ehe er in Richtung des Turms